Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Falter Radio.
Herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören Barbara Tod. In Österreich ist wieder einmal die Realität spannender als die Fiktion. Wer braucht schon James Bond, wenn man Jan Masalek, Egisto Ott und Martin Weiß folgen kann? Alles kommt vor. Wien als Drehscheibe russischer Spione, korrupte Beamte aus dem Innenministerium und dem Verfassungsschutz, eine Außenministerin, die womöglich unter russischem Einfluss stand. Florian Klenk und Martin Staudinger haben diese Woche alles aufgeschrieben, was wir Neues wissen. Das ist einiges. Florian Klenk sitzt jetzt hier bei mir. Hallo Florian.
Hallo Barbara.
Ja, im Zentrum dieses bemerkenswerten Skandals stehen zwei Namen, zwei Beamte, ich habe es schon genannt, Egisto Ott und Martin Weiß, beide offensichtlich instruiert, geführt von Jan Masalek. In eurer aktuellen Geschichte charakterisiert ihr beide recht ausführlich und beschreibt auch die Motive, wer sie sind, woher sie kommen, warum sie zu dem wurden, was sie dann letztlich waren, nämlich korrupt. Warum ist das wichtig oder warum habt ihr sozusagen diesen biografischen Aspekt diesmal betont?
Also wir müssen zuerst mal medienrechtlich betonen, dass sie mutmaßlich korrupt sind. Also sie sind politisch korrupt, da hast du recht, aber ob sie strafrechtlich korrupt sind, das entscheiden die Gerichte. Das muss man mal kurz festhalten.
Es gilt die Unschuldsvermutung.
Also sagen wir mal so, dass alles, was wir hier bewerten, ist politische Kritik, aber keine strafrechtliche Beurteilung. Das mal vorweggeschickt. Wir haben uns entschieden, diese zwei Personen nochmal näher zu beleuchten, weil sie doch so irgendwie an der Schnittstelle stehen zwischen einer burlesken österreichischen Kottern, für die älteren Kottern ermittelt Figuren, ja, aber auch sozusagen wirklich hineingeraten sind, glaube ich, letztlich in eine weltpolitische, hochkriminelle Szene. Ich weiß nicht, ob das beide von Anfang an wussten. Beide sind klassische Kieberer gewesen, Anfang der 90er Jahre, also in den 80er Jahren in den Dienst eingetreten. Der Weiß und der Ott haben sehr parallele Karrieren, kommen vom Land. Der Weiß ist ein Bauernkind, der Ott ist ein halber Italiener aus Kärnten, hat sich immer so ein bisschen diskriminiert gefühlt. Sie gehen zur Polizei. Die Polizei ist auch die Organisation in Österreich, die so eine Art Aufstiegsversprechen auch für einfache Leute bieten kann. Sie werden Gendarmen. Der Weiß war am Flughafen schwächert. Wie wir Kinder waren und wir sind sozusagen geflogen, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass dort Martin Weiß unsere Pässe kontrolliert hat, relativ hoch als junger 20-jähriger Polizist. Und dann gehen die Kripo-Beamte, sie machen einen sogenannten Kieberer-Kurs Anfang der 90er Jahre, lernen sich kennen. Dann passiert die Briefbombenaffäre. Wir erinnern uns an Franz Fuchs und es wird gegründet die Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus. Und dort ist der Martin Weiß, der Egisto Ott, aber auch der Peter Griedling.
Ja, also so. Griedling muss man vielleicht kurz erklären, später dann auch eine sehr wichtige Figur.
Genau, der Peter Griedling wurde dann einer der höchsten EU-Beamten zur Bekämpfung des Terrorismus, der war in Brüssel, und er wurde dann später Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, also unseres polizeilichen Nachrichtendienstes. Und diese Polizisten, die lernen sich da kennen, der Weiß geht nach Brüssel, der Ott geht nach Italien, nach Ankara, die machen internationale Karrieren, die sozusagen gehen über das diplomatische Parkett, also aus den Kieberern. Der Weiß war bei den Kranichen, ja? Der Ott war bei den Kärntner Gendarmen. Aus den Kieberern werden auf einmal so eine Art Diplomaten.
Also sie stammen ja beide, du hast das schon angedeutet, auch aus einfachen Verhältnissen. Also der soziale Aufstieg, das war schon eine, genau, Erfolgsgeschichte.
Das ist ein bisschen eine Interpretation von mir. Ja? Ich habe einen Hinweis bekommen von einem Kollegen von Weiß, der erzählt hat, dass die Eltern von Weiß Bauern waren, die gesagt haben, nur Besitz zählt, akademische Ausbildung, das ist eher was für die Stadtleute, wie man in Niederösterreich sagen wird, woher er kommt. Also es ist ein interessantes Milieu. Der Weiß war Dann auch vielleicht interessant, kurz liiert mit der späteren Justizministerin Bandi und Ordner. Das ist vielleicht ganz interessant, weil sein Vertrauensmann im Ausschuss war der Georg Krakow, das war der Kabinettschef von Bandi und Ordner. Also es ist sozusagen das Milieu, in dem sich die beiden bewegt haben, war kein schlechtes.
Und sie bewegten sich eigentlich in den höchsten Kreisen.
In den höchsten Kreisen, ja. So. Und dann ist etwas passiert, was auch parallel spannend zu beobachten ist, beide haben irgendwie einen Karriereknick erlebt. So eine posttraumatische Kränkungsstörung. Beide haben nicht den Posten bekommen, den sie wollen. Der Weiß wollte stellvertretender Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz werden. Er war mit dem Chef, mit dem Kredling, sehr gut befreundet. Kredling beschreibt das in seinem Buch, die sind privat auch miteinander ausgegangen. Aber der Kredling hat sich für jemanden anderen entschieden, weil er irgendwie gespürt hat, dass mit dem Weiß was nicht stimmt. Und auch der Ott, der Verbindungsbeamter war in der Türkei und in Italien, also in zwei durchaus wichtigen Ländern, auch spionagemäßig wichtige Länder, auch Ott hat nicht den Posten bekommen, den er gerne gehabt hätte. Und jetzt beginnt was, und jetzt sind wir so ein bisschen in Österreich, jetzt beginnt was, ich würde es mal sagen, so eine Art innere Immigration. Jetzt fangen die an, Privatgeschäfte zu machen. Nachrichtenhändler. Der Weiß macht in guter österreichischer Tradition, indem er mal in den Krankenstand geht. Sehr lange in einen Burnout geht. Wahrscheinlich auch wirklich krank war. Er hat, es steht, wir dürfen jetzt seinen höchstpersönlichen Lebensbereich nicht nennen, aber er war sozusagen in einer längeren Kur, weil er sich mit dem Kreuz wehgetan hat. Und er lernt im Jahr 2015 im Innenministerium bei einer Veranstaltung den Jan Masalek kennen.
Und der hat mit seiner Erfahrung offenbar sofort erkannt, dass die beiden Personen oder diese Person, da gibt es diese Kränkung, dem geht es nicht ganz gut, aber er ist gleichzeitig super vernetzt, das ideale Asset für jemanden wie Herrn Masalek.
Genau, genau richtig. Und das ist das Spannende, dass ich sozusagen, das ist jetzt meine Interpretation, Geheimdienstleute immer Leute raussuchen, die diesen vielleicht diesen Kränkungsmoment, wir kommen dann vielleicht auch noch zu Karin Kneißl und ihrer Hochzeit, so diesen ich bin zurückgesetzt worden Moment ausnutzen und sich da draufsetzen. Und die lernen sich kennen im Innenministerium bei der Veranstaltung und Martin Weiß, damals noch ein sogenannter, er nennt sich ein ND, also ein Nachrichtendienstler, obwohl er eigentlich ein Verfassungsschützer ist, ein Nachrichtendienstler ist eigentlich was anderes, das ist eigentlich ein richtiger Geheimdienstler. Aber er selbst bezeichnet sich in einem Verhör als ein ND.
Das zeigt ein bisschen vielleicht auch sein Selbstverständnis, was er gerne wäre.
Ein ND muss ja mit jemandem wie dem Masalek Visitenkarten austauschen. So, weil, jetzt muss man nochmal zurückgehen, was war Wirecard? Ein Zahlungsdienstleister. Das heißt, wenn ich als Ermittler wissen will, wer zahlt was, wie fließen Geldströme, dann kann so jemand durchaus wichtig sein. Noch dazu war ja Wirecard für die Porno. Szene wichtig.
Also, und damals auch noch ein aufstrebendes, noch nicht so skandalöses
Unternehmen. Aufstrebendes ist harmlos formuliert, das war sozusagen eine Riesennummer. Genau. Ja. Da sind die Gelder investiert worden, das waren die Boys, die alles konnten.
Das war noch was.
Ja. So, der Markus Braun und so. Und jetzt im Jahr 2015 tauschen die Karten aus. Und im Jahr 2016 verabschiedet sich Weiß in den Krankenstand. Was wir heute wissen, das hat der Michael Nickbasch rausgefunden vom Podcast Dunkelkammer, dass schon im Jahr 2015, das ist eigentlich ein bisschen neu, nicht erst 2017, als die Suspendierung war, der Gisto Ott für den Martin Weiß Informationen beschafft hat über Figuren, die für Wirecard wichtig waren. Also da hat schon so eine Art Durchstechen begonnen. Kannst mir helfen. Vielleicht hat es so begonnen.
Und was ja auch im Artikel, finde ich, was relevant ist, um auch ein bisschen das, die Motive der Personen zu verstehen, was ihr beschreibt, dass offenbar Ott auch noch unter Druck war, ökonomisch.
Ja, er hat sich vielleicht auch selbst unter Druck gesetzt. Man sieht, dass diese Leute beginnen, einen schönen Lebensstil zu führen. Ott hat eine Wohnung in Wien, im zweiten Bezirk, aber er hat auch man sieht das manchmal in den Nachrichten, also wenn man die Dienstagabend-Nachrichten anschaut, dann sieht man das Haus von Ott in der DVD, also so ein Schlössl. So,
in Kärnten.
Ja, also, aber nicht ein richtiges Schloss, sondern ein selber zusammengepfuschtes Schloss. Ja. Also das kostet auch einen Haufen Geld. Und die Kripo hat dann die Konten geöffnet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass er bis 2018, also bis zu der Zeit, wo er da suspendiert wurde, im Jahr ungefähr 90.000 Euro in Bar-Einzahlungen bekommen hat. So. Ob das Bestechungsgeld war, ob das Schmiergeld war oder ob ihm da vielleicht der Schwiegervater geholfen hat beim Bau, wissen wir noch nicht. Das ist eine Verantwortungslinie, dass das aus der Familie gekommen ist. Aber sie kommen zu dem Ergebnis, ohne die Bareinzahlungen würden ihm ungefähr 300.000 Euro fehlen für den Lebensstil, den er geführt hat. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück zu Weiß. Die tauschen die Visitkarten aus. Und im Jahr 2016 erfährt der Weiß, dass er das nicht wird, was er gern werden will. Und er meldet sich bei Masalek und bewirbt sich um einen Job in München und sagt, ich könnte ein Sicherheitsbeauftragter werden.
Er wechselt also quasi die Seiten.
Er geht in die Privatwirtschaft. Das ist etwas, und jetzt kommen wir ins Grundsätzliche, was Polizisten oft tun. Wir erinnern uns an den Wiener Polizeichef Schnabel.
Warum ist das so? Weil sie frustriert sind?
Weil sie halt auch ein anderes Leben führen wollen. So, jetzt so wie wir die Politiker, die Seiten wechseln, wechseln aber auch Leute, hohe Beamte aus dem Sicherheitsberat die Seiten. Erinnern wir uns, der Franz Schnabel ist auf einmal Sicherheitsberater von Magna geworden. Der Ernst Geiger, der Chef des Wiener Sicherheitsbüros, ist Sicherheitsberater von Magna geworden. Der Gerd René Bolli, der BVD-Chef, ist später auch sicherheitspolitischer Berater geworden und hat dann auch die FPÖ beraten.
Mit dem Gepäck haben Sie Ihre Handys und Ihre Visitenkarten
zumindest
und
einmal
viele
ihre,
Kontakte.
Sagen wir es vorsichtig, zumindest mal Ihre Adressverzeichnisse. Sie wissen, wen man anruft. So. Und auch der Gisto Ott hat begonnen, als er sozusagen dann suspendiert wurde, dazu kommen wir, begonnen, seine alten Kieberer, Haberer, formulieren wir so, anzurufen und zu sagen, kannst du mir helfen, ich brauche Informationen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Und die sagen, na gut, ich kenne den Ott lang, ich interpretiere es wieder so, ich helfe ihm halt. Ott war ja noch im Ministerium.
Formal noch im Ministerium, formal auch wenn er schon ziemlich genau auf die Seite geräumt wurde.
Es gibt einen ganz entscheidenden Fall, der für mich eigentlich der unappetitlichste ist. Es gibt zwei unappetitliche Fälle, die eines Überläufers vom russischen Geheimdienst und die vom Journalisten Christoph Grosev, dem Nawalny-Aufdecker. Und was der Ott jetzt macht, ist, dass er sich in E-Mails und Chats, sehr professionell hat er ja nicht agiert, weil er hat Datenspuren hinterlassen. Immer wieder gesagt hat, ich ermittle da gerade, weil er war dann im Extremismusreferat, also er hat gegen Links- und Rechtsextremisten ermittelt, ich ermittle da gerade rund um das Hamburger G20-Treffen, ich brauche da eine Information zu diesem und diesem, dieser Person. Und seine Kollegen im Ausland schicken ihm das. Und verakten das zwar auch, aber lassen sich von ihm täuschen. Also man sieht, dass man offensichtlich doch relativ leicht, wenn man sich die Perücke des Polizisten aufsetzt oder die Dienstmütze, aber in Wirklichkeit für einen anderen arbeitet, doch relativ leicht in den sensibelsten Datenbanken hineinkommt. Wir beide erinnern uns, wir haben vor 20 Jahren über die Spitzel-Affäre geschrieben, wo wir wirklich drüber gerätselt haben, wie leicht es war für die FPÖ, in den sogenannten E-KIS-Computer einzudringen.
Was läuft denn da falsch? Kurzer Zwischeneinschub, weil das ist ja etwas, was auch in der Verantwortung der Vorgesetzten oder des Ministeriums liegt, oder? Wenn einer wie Ott Zugriffe auf Datenbanken hat unter Vortäuschung, würde was ermitteln?
Na, schauen wir uns an, um es zu verstehen, was falsch läuft. Wie kommt man als russischer Geheimdienst an die Meldeadresse eines exponierten Journalisten, der in Wien lebt?
Der seine Adresse geschützt hat.
Eben nicht, das ist das Spannende. Jetzt kann ich hergehen und kann sagen, und ich will das aber geheim machen. Ich will nicht, dass das wo aufpoppt. Weil in dem Moment, wo Grosevs Meldeadresse gesucht wird, poppt das vielleicht irgendwo auf, weil der geschützt ist. Um keine Datenspuren zu hinterlassen, hat Ott Folgendes gemacht. Er fährt nach Spital an der Drau, zückt seine Dienstkokarde, die ihm niemand weggenommen hat. Vielleicht hat er gesagt, ich habe es verloren.
Muss man vielleicht kurz erklären, was ist die Dienstkokarde? Eine Dienstkokarde. Ja, kennen nicht alle das Wort.
Das, was man in den Kripo-Filmen sieht, wenn man sagt, dieses, Polizei, dieses Dienstmackerl, ja. Ja, das in so ein Lederhüllchen aufgeklappt wird. Er zückt seine Kokarde und sagt, ich bin ein Beamter, bin der Herr sowieso und ich ermittle gerade gegen den Herrn Grosev, ich brauche bitte einen Melderegisterauszug. Und er geht aufs Meldeamt. Und eine Frau, eine Beamtin dort, druckt ihm das aus. Warum ist das so interessant? Weil man ihn nicht mehr rückverfolgen kann. Weil man nicht weiß, dass er das gemacht hat. Sondern erst, als man das gefunden hat, erst als die Polizei gesehen hat, wo er das her hat, hat man diese Frau gefragt und die Frau konnte sich erinnern. Aber ich könnte sozusagen nicht sehr schnell schauen und sagen, wer hat das abgefragt. Das heißt, es ist schon so ein Graubereich zwischen Räuber- und Gendarmenspiel, Agentenkrimi und hochprofessioneller Lieferung. Weil, was hat er gemacht? Er liefert den russischen Geheimdienstlern über den Martin Weiß die Adresse von Grosev und ein Jahr später stehen wirklich Leute in der Wohnung von Grosev und brechen dort wirklich ein, brechen ihm im 7. Bezirk, du wohnst auch im 7. Bezirk, vielleicht Tür an Tür, brechen dort ein. Und da wird die Geschichte schon unheimlich.
Und er war Gott sei Dank nicht da. Nicht und er hat dann Österreich auch verlassen, mit dem Hinweis, er fühlt sich hier nicht mehr sicher. Jetzt, wenn wir in die Gegenwart springen, wo ist Martin Weiß denn jetzt?
Der ist in Dubai. Wir scherzen schon im schwarzen Kamel, so nennen wir das dort. In Dubai sind momentan viele Leute. Der Sebastian Kurz ist dort. Und,
was ist der Vorteil, dass man in Dubai ist, wenn man Herr Weiß ist?
Man kann nicht ausgeliefert werden. Es gibt kein Auslieferungsabkommen. Das heißt, ich kann dort leben. Ich kann dort. Wir wissen, dass dort auch sehr viele Russen sind. Wir wissen, dass Russen dort auch möglicherweise Sanktionen umgehen können. Das ist natürlich ein, ja, ich sage immer, das schwarze Kamel. Das schwarze Kamel ist ein, für die Nicht-Wiener ein Lokal in Wien, wo sich immer wieder die Politiker miteinander getroffen haben. Und da unten gibt es ja wirklich Kamele. Also vielleicht gibt es noch wirklich ein schwarzes Kamel, mit dem sie dann herumgehen. Spaß beiseite. Es ist interessant, dass Strache in Dubai war, dass Weiß in Dubai war, dass Kurz immer wieder nach Dubai fährt.
Also, Ott allerdings ist nicht in Dubai, sondern?
Nein, der sitzt im Grauen Haus in der Wiener Landesgerichtsstraße. Das kann man sich auch auf Google Maps anschauen, das Graue Haus, das ist so ein riesiger Gefängnisbau. Und da drinnen in einer der Zellen sitzt er in Untersuchungshaft. Das heißt, er ist unschuldig. Wir müssen das festhalten. Er hat ein Verfahren, er hat nicht gestanden, anders als es die Krone berichtet hat, sondern er sagt, das war alles dienstlich, ich habe das nicht in Schädigungsabsicht gemacht, ich bin unschuldig.
Jetzt wird das wahrscheinlich weitergehen. Wir werden in den nächsten Wochen weiter darüber berichten. Vielleicht kurz noch, weil sich das ja viele Leserinnen und Leser fragen, woher weiß der Falter so wahnsinnig viel über diese beiden Personen? Und nicht nur der Falter, sondern auch, wenn man den Standard liest, wenn man den Kurier liest, also alle österreichischen Medien, auch der ORF etc., berichten sehr, sehr intensiv und ausführlich und mit vielen Details über diesen tatsächlich hochrelevanten Spionageskandal. Wie kommen Journalisten an Informationen? Kannst du ein bisschen was erzählen, ohne natürlich unser Redaktionsgeheimnis und den Quellenschutz zu gefährden?
Sehr lange war der Investigativjournalismus so ein bisschen was wie der Zauberer Bobby Lugano, der aus dem Hut ein Kaninchen gezaubert hat und niemandem erzählt hat, wie das geht.
Das ist Gott sei Dank vorbei.
Das ist Gott sei Dank vorbei. Gleichzeitig müssen wir aber auch Quellen schützen. Also ich bin kein Vertreter dieser Art, dieses, ich habe da geheime Quellen. Und so. Man soll transparent sein und erzählen, was da passiert. Wie kommen wir an die Information? Einerseits gibt es immer wieder mal Hinweise. Das heißt, es gibt einen Pressesprecher oder einen Spitzenbeamten oder irgendjemand, der sagt, Moment, da ist gerade was im Laufen. Schaut zum Beispiel mal ins Rechtsinformationssystem, das kann jeder anwenden, da gibt es ein Disziplinarkenntnis, da könnt ihr euch Informationen suchen.
Das Rechtsinformationssystem, also auch für Nichtjuristen, ist eine Seite im Internet, die kann jeder ansteuern und da werden Dinge veröffentlicht, genau. Die Gerichte so. Oder Behörden.
Und wenn ich da eingebe BVB und das Jahr 2017 und es ein bisschen einschränkt, dann finde ich zum Beispiel, was mein Kollege Jonas Vogt gemacht hat, wir sind blöderweise nicht auf die Idee gekommen, hätte uns auch einfallen können, da finde ich das Disziplinarkenntnis von Igis dort. Und dann kann ich zum Beispiel sehr schnell sehen, warum er nicht suspendiert wurde, nämlich weil die Behörde, die ihn suspendiert hat, schlampig gearbeitet hat. So. Hat heute Armin Wolf getwittert. Wie kommt man an Akten? Grundsätzlich, was passiert da gerade? Es passiert ein Strafverfahren. Das heißt, es gibt einen Beschuldigten, es gibt Zeugen und es gibt Geschädigte. Und in diesem Strafverfahren haben die Beschuldigten, die Opfer, das sind die Geschädigten, Akteneinsicht. Es haben auch die Staatsanwälte Akteneinsicht.
Kann man sagen, wie viele Geschädigte da geführt werden?
Das weiß ich im konkreten Fall nicht, aber es sind relativ viele.
Weil ja jeder, also es ist eine große Gruppe, die Zugang hat zu
Informationen. Weil ja alle, deren Daten da zum Beispiel geklaut wurden, einmal grundsätzlich betroffen sind und einen Anspruch haben nach dem Datenschutzgesetz. Das heißt, es ist wieder mal so wie bei Ibiza eine große Gruppe von Menschen. Also, wer hätte theoretisch Akteneinsicht? Der Christoph Grosef hätte Akteneinsicht. Es hätten die Beamten Akteneinsicht, deren Handys ins Wasser gefallen sind. Akteneinsicht hätten der russische Überläufer.
Aber auch jede Person, die Ott ausspioniert hat, genau, und die das weiß. Genau. Also, wenn sie dich zum Beispiel ausspioniert hätten, hättest du auch Akteneinsicht.
Leider hat mich aber Igisto Ott in dem Akt nur einen Klemmer genannt, der das Geld für das Ibiza-Video nicht zustande gebracht hat. Man muss leider sagen, dass Igisto Ott auch viel Blödsinn geredet hat. Also vielleicht stimmt es, dass ich ein Klemmer bin, aber er hat zum Beispiel über die Art, wie das Ibiza-Video entstanden ist, wirklich Unsinn verbreitet. Das muss man auch dazu sagen. Da ist auch viel so
viel Tratsch und viel Gerüchte.
Viel Wichtigtuerei. Zum Beispiel erzählen die in den Chats, dass die Falter-Liederbuch-Affäre, die Kollegin Nina Horacek aufgedeckt hat, die sei uns also vom Innenministerium persönlich zugespielt worden und so lauter Blödsinn. Muss man auch, es wird auch viel gequatscht. Aber jetzt zurück zu dem Akt. Akteneinsicht haben einmal die Geschädigten und die können sich ganz legal eine Kopie holen. Die gehen zur Einlaufstelle der Staatsanwaltschaft und sagen, wir hätten gerne eine Kopie und dann kriegen die entweder ein PDF oder sie können sich abfotografieren. So, das ist ein möglicher Weg. Ein anderer möglicher Weg ist tatsächlich, dass es Whistleblower gibt. Dass es auch im Ministerium Leute gibt, die sagen, hey Moment, mir reicht's, ich möchte jetzt einmal mit Ihnen auf einen Kaffee gehen, vertraulich. Wir haben uns tatsächlich einmal, der Martin Staudinger und ich, in einem Landgasthaus ganz, ganz fernab von Wien mit jemandem getroffen, der uns sehr intime Einblicke, nicht Amtsgeheimnisse, aber doch irgendwie Zusammenhänge erklärt hat.
Hintergrundinformationen.
Es war ein sehr spannend, sehr lange her, dieses Treffen. Wir haben damals nicht wirklich gewusst, was wir jetzt tun sollen, aber wir haben damals schon den Weiß im Auge gehabt und wir haben damals schon vermutet, dass der Weiß was mit dem Grosshoff zu tun hat. Aber wir konnten es nicht auf den Boden bringen. So. Das heißt, hinter so einer Geschichte, die da jetzt im Falter steht, stehen oft sehr lange Lektüren von Akten. Es ist nicht, man denkt sich, es ist doch noch keine Geschichte, wartet man noch, oder es wird zu viel. Oder
und das ist aber auch kooperativ, oder? Du hast erwähnt, das ist sozusagen auch, man recherchiert eigentlich mit Kollegen auch von anderen Medien.
Genau, und jetzt ist wichtig,
dass, weil die Geschichte so wichtig ist.
Jetzt muss man wichtig, wir sagen das jetzt hier auch einmal laut durch, weil ich das Gefühl habe, die Kollegin wird hier zu wenig genannt, die Anna Thalhammer vom Profil, die jetzt Chefredakteurin ist, war die erste, die diesen Fall Ott wirklich auch gesehen hat. Der damals eine andere, muss man auch sagen, eine andere Dimension hatte, weil es gab noch keinen Überfall auf die Ukraine, zumindest nicht diesen argen, es gab schon den auf die Krim. Es gab damals noch keinen Nawalny-Mord. Putin war auch noch eine andere Figur 2017, als es dann 2022 war. Also für die Russen arbeiten war damals ein anderer,
hat ein anderes einen anderen Gewicht,
Sound
oder?
Als ja. heute. Ja. Aber die Anna Thalhammer hat das schon relativ intensiv berichtet. Also sie hat diese Maulwurf-Geschichte eigentlich in der Presse damals noch gemacht. Und es sind dann immer mehr Medien eingestiegen. Interessant war, dass der Peter Pilz eher eine, ich sage jetzt nicht Pro-Ott-Linie gefahren ist, aber die Erklärungen des Ott in seinem Video meiner Meinung nach zu unkritisch hinterfragt hat. Es gibt ein Interview, das kann man sich immer noch anschauen, das sehr unkritisch ist. Da hat sich der Chefredakteur von Zack Zack auch mittlerweile entschuldigt und gesagt, wir haben den Ott falsch eingeschätzt. Was jetzt passiert, ist interessant, weil die Leute von ORF, die Ulla Kramer-Schmidt von der ZIP2, Investigativjournalismus wird Gott sei Dank auch weiblicher, ist auch eine wichtige Entwicklung, die Anna Thalhammer, der Michael Nickbarsch, der Fabian Schmidt,
vom Standard,
die Kollegen von der Presse, aber auch die Kollegen vom Report, wo Susanne Schnabel sehr dahinter ist, dass das wieder investigativ wird, dass die erkennen, dass du so einen Fall eigentlich nur gemeinsam ermitteln kannst. Jeder will natürlich irgendwie einmal wo zitiert werden und jeder will einmal die Nase vorne haben, aber eigentlich legt man die Akten zusammen. Also man versucht sozusagen dieses Puzzlestück gemeinsam zu klären. Das ist ein bisschen schwierig, es gibt dann immer so Kooperationen, also der Standard zum Beispiel.
So erklärt sich auch, wenn dann heißt, wie der Standard, der ORF und so weiter einsehen konnten.
Ja, genau, einsehen konnten. Also es gibt dann so Formulierungen, wo man sich gegenseitig sozusagen die Reverenz erweist. Also zum Beispiel der Standard hat eine Kooperation mit dem Spiegel und mit dem Michael Nickbarsch, die wiederum mit den Obermeiers, das sind die Ibiza-Affäre enthüllt haben, eine Kooperation haben.
Also wir sind ganz woanders als früher, wo das weiße Kaninchen aus dem Hut gezogen wurde. Es ist jetzt eigentlich ein Netzwerk.
Ein Netzwerk, das sich mal sozusagen aushilft mit Informationen, auch mit Einordnung, auch mit Theorien, dass man auch nicht abdriftet. Mhm. Wir zum Beispiel kooperieren jetzt sehr stark mit dem ORF-Report. Ja, wir haben da, die Eva Konzett hat das, unsere Politikchefin hat das sozusagen eingetütet im Fall Benko, wo die Eva sehr stark recherchiert. Also man merkt, man kann das nur mehr gemeinsam machen. Die Akten sind tausende Seiten dick. Kein Mensch kann sich da noch durchwühlen. Man braucht jemanden auch, der sich durchführt. Das ist auch in der Ibiza-Affäre so. Das ist in der ganzen Inseraten-Affäre so.
Florian, vielen Dank für diese Einblicke und auch fürs quasi Eintauchen in das Leben dieser beiden Protagonisten, die uns sicher auch noch beschäftigen werden. Die Serie geht weiter. Ja, und ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel betreut die Audiotechnik im Falter. Danke, Miriam. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.